Damen und Herren, ich freue mich über das Full House heute hier zum letzten Salon vor dem Jahreswechsel mit einem sehr besonderen Gast, auf den ich aber jetzt erst Bezug nehme, nachdem ich die allgemeinen Worte spreche, die für den Salon anfangs immer verbindlich sind. Sie wissen, der Salon lebt von Subventionsgebern durch Stadt und Land. Dafür sind wir sehr dankbar. Sie wissen, der Salon lebt von den Freunden, die Mitglieder des Vereins des Salons, der Freunde des Kepler Salons sind. Treten Sie bei diesem Verein, Sie finden entsprechende Formulare jeweils in den Quartalsprogrammen. Die Bewirtung unserer Bar liegt wie immer in den Händen des Wirts am Graben. Und dass Ihre geschätzte Wortspende in der anschließenden Publikumsdiskussion nicht verloren geht, liegt in Ihren Händen.
Das war nicht ausgemacht, Publikumsdiskussion.
Das war nicht, das wollen Sie nicht?
Nein.
Nein. Ich meine, zu dem, nur was ausgemacht
Fragen,
war.
Nur Fragen, kurze Fragen und noch kürzere Antworten.
Ja, aber das meine ich mit Publikumsdiskussion.
Okay.
Und damit genau diese Fragen.
Das heißt, kann ich dann schneller fertig machen, weil ich muss eine Dreiviertelstunde für das einrechnen. Für die Publikumsfrage.
Ja, und wenn sich das, wenn das nur 32 Minuten sind, ist es auch
okay.
Wir werden das schaffen. Um jetzt auf den Satz zurückzukommen, den ich angefangen habe zu sprechen, weil er wichtig ist für die Fragen und für die Antworten. Mhm. Ihre geschätzte Wortspende bitte ins Mikrofon, weil wir alles archivieren, damit das nicht verloren geht. Mein Name ist Karin Wagner und ich freue mich sehr, Paul Scheim-Eisenberg heute hier zu haben. Ich möchte ganz kurz ein paar Worte zu seiner Biografie sprechen, auch wenn es vielleicht nicht so notwendig ist, aber ich möchte es trotzdem tun. Entstammt einer bedeutenden Rabbinerfamilie. Sein Vater war bereits Oberrabbiner der IKG in Wien und studiert hat er Mathematik und Statistik.
Zuerst.
Und dann das Rabbinatsstudium in Jerusalem von 1973 bis 1978. 1978 wurde er Rabbiner der israelitischen Kultusgemeinde in Wien und 1983, nach dem Tod seines Vaters, übernahm er das Amt des Oberrabbiners von Wien. 1988 dann schließlich das Amt des Oberrabbiners des Bundesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden Österreichs. Jetzt befindet er sich in Halbpension. Vielleicht können wir da nachher noch ein bisschen darauf zurückkommen, warum Sie das als Halbpension bezeichnen. Er zeichnet sich auch aus durch zahlreiche Texte, die er verfasst. Texte zum Judentum, Texte zur Theologie allgemein, aber auch Texte zum Leben. Und der Titel des heutigen Salons auf das Leben weist jetzt schon auf die neue Buchpublikation von ihm hin, die so auch jetzt charakterisiert wird als humorvoll hintersinniges Handbuch, auch für Atheisten. Herr Paul Scheim-Eisenberg, herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Abend, meine Damen und Herren. Halbpension heißt, dass ich eigentlich mehr mache als früher. Nur, ich bin nicht jeden Tag im Büro aufzufinden, nur am Handy kann man mich erreichen. Und ich bin jetzt, was ich früher so nur so nebenbei ein bisschen gemacht habe, schon auch Oberrabbiner spezifisch für die jüdischen Gemeinden außerhalb Wiens, Österreichs. Und da habe ich jetzt, weil heute ein Feiertag ist, nämlich Chanukka, der 8 Tage lang dauert und ganz ähnlich, ich werde jetzt keine theologische Abhandlung machen, aber mit Feuer, mit Licht zu tun hat, so wie das Weihnachtsfest, habe ich sozusagen eine Reise gemacht. Gestern war ich in Innsbruck, bin aber noch weiter gefahren bis Hohenems. Dort gibt es ein jüdisches Museum. Heute bin ich in Salzburg und heute bin ich in Linz. Und morgen bin ich in Salzburg. Warum habe ich gesagt, heute bin ich in Salzburg? Weil logisch wäre es, dass man erst, wenn man ganz in den Westen fährt, Innsbruck, Salzburg, Wien macht. Warum, glauben Sie, habe ich das nicht machen können? Na, schuld sind die Veranstalter hier, die wollten mich heute haben. Aber ist egal, jetzt fahre ich, die ÖBB hat eine große Freude, jetzt bin ich gefahren von Innsbruck nach Linz, morgen fahre ich von Linz nach Salzburg und noch am selben Abend wieder nach Wien. Und dieses 8-tägige Fest handelt eigentlich von einer Einweihung des Tempels. Details sind vielleicht heute nicht so wichtig, aber was da gewesen ist, dass der Tempel war eigentlich entweiht, und man wollte ihn wieder einweihen. Und da hat man geweihtes Öl gebraucht. Und von diesem geweihten Öl hat man nichts gefunden, nur ein kleines Kännchen. Und nachdem die genau wussten, so wie man heute weiß, wie viel ein Auto, wie viel Kilometer es pro Liter, also 100 Kilometer, 5 Liter, also für dieses Kännchen war draufgeschrieben für einen Tag. Und das war aber nicht gut, weil das andere geweihte Öl brauchte man noch 7 Tage, um es wieder zu bringen. Man musste wohin fahren, man musste es pressen, hinbringen, her. Was macht man jetzt? Tun wir das jetzt anzünden und dann 7 Tage ist dann kein Licht im Tempel. Und haben sie gesagt, wir zünden es einmal an und schauen mal, was da passiert. Und der liebe Gott hat dann diese Oktan ein bisschen verstärkt und dieses eine Kännchen Öl hat dann 8 Tage lang gebrannt und deshalb feiert man 8 Tage Chanukka-Fest. Und weil man, das ist auch nicht ganz gegen das Buch, weil im Buch stehen auch Teile dieser Dinge, die ich jetzt gesagt habe, und weil eben das Öl zwar immer weniger geworden ist, aber das Wunder immer größer geworden ist, wird das Fest so gemacht, dass man am ersten Abend eine Kerze anzündet, am zweiten Abend zwei und dann drei. Und wer kann jetzt, das glaube ich, kann nur die erste Reihe, wer kann erraten, wievielten Abend Chanukka heute ist? Hui! Wie würden Sie das erraten? Sie würden zählen, wie viele Kerzen da sind. Und es sind ein achtarmiger Leuchter. Aber heute werden nur 7 angezündet, weil heute ist dann, morgen ist der 7. Tag. Und dann morgen in Salzburg, jetzt stimmt es aber schon, ja, morgen in Salzburg werde ich dann 8 zünden. Gut, und wenn man das zündet, macht man einen kleinen Segensspruch. Und vielleicht, es ist ja auch für mich gedacht gewesen, dass auch Menschen von der jüdischen Gemeinde herkommen. Die Frau Präsidentin, die Frau Herrmann ist da und noch einige andere. Und da haben wir gesagt, da müssen wir am Abend auch Kerzen zünden, damit sie sehen, das Judentum hat nicht nur, jetzt die Stimme schon weg, nicht nur theologische Grundsätze, sondern auch praktische Anwendung. Also es ist ganz ähnlich wie ein, doch, wie ein Weihnachtsbaum. Es wird gleich wieder gut sein. Gut. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. Am schönsten ist, wenn man zu Hause zündet. Das ist ja nicht immer in der Synagoge mit den Kindern und die können mitsingen. Wer hier mitsingen will, kann mitsingen. Voraussetzung erkennt das Lied. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. Halten Sie kurz. Maos zu Yeshuati lechana el Shabeach tikon beitefilati esham toda nezabeach. Oh, bin ich gut drauf. Na gut, dann machen wir es, wie es nicht erlaubt ist. Leetachin matbeya mitzaham nabeach azegmo teshir mizmo Chanukat HaMizbeach. Wieder ein Quiz. Wie viel gibt es hier Maximum Kerzen? Wer weiß das? Falsch. 9. Weil die Kerze, die ich jetzt verwendet habe, gehört nicht zu den Chanukka-Kerzen an sich, sondern sie ist die Kerze, die den anderen Licht gibt. Es ist so, dass ein Rabbiner wurde ihm erzählt, fast 200 Jahre schon her, es gibt irgendeine neue Maschine, man muss nicht mehr mit Pferden Kutsche fahren, sondern es gibt eine Maschine, die eine Lokomotive, nicht? Und da kann man fahren. Und er hat gesagt, das müssen Sie anschauen, Herr Rabbiner. Und dann ist er zum Bahnhof gegangen und das war tatsächlich so, der Zug ist abgefahren und da fragen die den Rabbiner, ob er nicht total begeistert ist, diese Neuerung, hat er gesagt, nein, ich weiß, das ist bei uns Juden schon lange so. Jemand, der selbst in sich viel Feuer hat, kann die anderen auch anfeuern. Also für ihn war die Lokomotive nichts Neues. Ich möchte nur erwähnen, dass ich wirklich auch im Titel des Buches sehr darauf und auch im Buch sehr darauf geschaut habe, dass da nicht nur Witze erzählt werden. Es gibt heute so viele Sendungen im Fernsehen, ich will die eine, die ich nicht mag, nicht besonders erwähnen, wo diese sehr simplen und manchmal schon fast über nicht so stubenreinen Witze erzählt werden. Ich bin da nicht ein großer Moralapostel, aber ich finde, etwas Kluges zu sagen, das ein bisschen Witz hat, ist schon viel gescheiter, als nur Witze zu erzählen. Der schlimmste Witz wäre, wenn ich jetzt meinen Zettel nicht finden würde. Aber er ist da. Gut, jetzt haben wir das Fest erledigt. Und dann habe ich eine sehr liebe Kollegin da, die versprochen hat, dass wenn mir die Stimme ausgeht, dass sie dann ein bisschen aus dem Buch lesen wird. Der Grund, warum ich nicht gerne aus dem Buch lese, ist, weil wenn ich jetzt eine Stunde lese, dann werden sie das Buch nicht kaufen. Dann werden sie sagen, ich habe schon alles gehört. Und das wäre nicht gut. Aber ich erzähle Dinge, die im Buch sind, aber auch andere, bis mir halt einfällt. So, jetzt sage ich gleich, man hat mich gefragt, was ist der Unterschied zwischen einem Rabbiner und einem Oberrabbiner? Ist das so wie ein Pfarrer und ein Bischof, ein Priester und ein Bischof? Und da habe ich gesagt, ich habe eine andere Definition. Die ist von mir persönlich. Der Rabbiner muss die Regeln kennen und der Oberrabbiner die Ausnahmen. Das Judentum hat so viele Regeln. Man wird uns auch, sogar theologisch greift man uns an, dass wir so viele Gesetze und Gebote haben. Das ist so schrecklich. Also wenn Sie Schabbat sehen, zum Beispiel in einer jüdischen Familie, ich finde das gar nicht so schrecklich. Ich finde es nicht einmal schrecklich, dass wir am Schabbat kein Handy benutzen. Dann hat man Zeit für die Familie. Aber abgesehen davon gibt es zu Regeln auch Ausnahmen. Und da werde ich Ihnen jetzt von Schabbat gleich erzählen. Und auch die einfachen Rabbiner müssen die Ausnahmen kennen, weil im Talmud stehen schon die Ausnahmen. Eine der Ausnahmen bei den Geboten ist das Leben. Auf das Leben. Hebräisch heißt es Lechaim, welches ein doppelte Bedeutung hat. Lechaim heißt zum Leben und Chaim ist auch mein Name. Und das Leben ist vor den Gesetzen. Das heißt, wenn jemand, sagen wir mal, Sie wissen sicher, dass wir kein Schweinefleisch essen. Wenn jemand irgendwo in der Wüste ist und ist am Verhungern und er findet dort eine Schnitzelsemmel mit Schweinschnitzel, sonst ist nichts zu finden, dann darf er das essen. Die meisten sagen sogar, dann muss er das essen. Weil das Leben zu bewahren ist ein höherer Wert als die Gebote. Die Gebote sind bei uns sehr wichtig, aber es ist ein höherer. Und jetzt gebe ich Ihnen ein anderes Beispiel. Wenn jemand am Schabbat plötzlich so krank wird zu Hause, dass ihm so schlecht ist, dass er normalerweise in ein Spital fahren würde, es könnte ein Blinddarm sein, es könnte ein Herzinfarkt, Gott behüte, sein, dann darf er, dann soll er fahren. Normalerweise fahren wir, eine der Arbeiten, die am Schabbat bei uns nicht erlaubt ist, ist mit einem Verkehrsmittel zu fahren. Ich muss gleich einschränken, das machen nur 15% der Juden so streng. Aber wenn wir mal von denen reden, im Augenblick, wo es wirklich gefährlich ist, Gesundheits, also wenn er einen kleinen Schnupfen hat, dann muss er nicht unbedingt gleich den Schabbat brechen. Aber wenn es wirklich gefährlich ist. Und eine der Dinge, die gefährlich sein können, ist, wenn eine schwangere Frau die Wehen bekommt. Das ist zwar keine Krankheit, wenn man schwanger ist. Und es ist auch keine Krankheit, wenn man ein Baby bekommt. Aber wenn man da nichts macht, wenn man da ganz einfach zu Hause bleibt, dann ist es auch nicht gerade gescheit. Und da darf eine Frau, die also jetzt ihre Wehen bekommt, natürlich ins Spital fahren. Und als mein jüngster Sohn knapp vor seiner Geburt, da war meine Mutter bei uns, so wie jeden Freitagabend, beim Schabbatessen. Und dann hat sie gesagt, jetzt gehe ich nach Hause. Und da hat meine Frau ihr gesagt, nein, Liebe Schwiegermutter, geh bitte nicht nach Hause, bleibe da, weil ich glaube, der Junior kommt schon. Und da ist die Ausnahme, wie wir gerade gelernt haben, dass man am Schabbat fahren darf. Und die Ausnahme vom Oberrabbiner, die noch draufkommt, ist, also nicht vom Wiener Oberrabbiner, das sind kluge andere Rabbiner auch, der Mann darf mitfahren. Er ist zwar pumpelgesund, aber meine Frau überhaupt als Amerikanerin könnte kein Baby bekommen, wenn ich nicht dabei wäre. Aber der Mann darf mitfahren, weil er sozusagen die Frau unterstützen muss. Meine Frau ist doch irgendwann einmal, das war nicht Schabbat, ins Spital gegangen, hat schon wirklich die Wehen gehabt und dann haben sie gesagt, stopp, bevor sie weitergehen, da ist die Anmeldung und da müssen sie sich anmelden, dann können sie reinkommen. Und da hat sie gesagt, wollen Sie, dass ich das Baby in der Anmeldung bekomme? Und dann haben wir das erledigt, dass wir sie doch reingelassen haben und ich habe sie angemeldet. Also um es kurz zu sagen, das Leben hat bei uns einen ganz hohen Wert. Die Gebote sind nämlich was Schönes, nicht was über, für uns zumindest, die wir es halten. Es gibt natürlich auch Juden, ich wiederhole es noch einmal, wahrscheinlich mehr als 3/4, die Gebote nicht halten. Oder sagen wir so, 50% der Juden halten die Gebote nicht und die anderen 50 halten manche fast alle und manche ein bisschen weniger und manche ein bisschen weniger. Schabbat gehört zu diesen Hauptgeboten, die man hält, aber nicht jeden Feiertag. Chanukka ist so ein beliebter Feiertag, dass die Juden, auch die sonst nicht so viele Feste feiern, Chanukka gerne feiern. Es ist nicht so anstrengend. Man kauft 36 Kerzen. Wieso kauft man 36? Am ersten Tag eine, am zweiten Tag zwei. Wie rechnet man das aus? Am achten Tag 8. Wer kennt diesen Satz? Mathematik. 8 mal 9 halbe ist 72. Also 72, die Hälfte ist 36. Mathematik habe ich auch gelernt. Und dann braucht man noch 8 solche Schamisse. Das sind die heißen Schamisse, die haben zwei Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, dass man mit ihnen die Kerzen anzündet. Die andere Aufgabe ist, das ist das Schöne, man legt sie zu den Kerzen dazu, aber nicht in die gleiche Reihe. Sie sehen, das ist ein bisschen weiter weg. Das heißt, das ist die Anzahl der Chanukka-Tage und die eine, die bleibt noch, um noch ein bisschen Licht zu verbreiten. Gut, das hätten wir jetzt besprochen. Jetzt, schau, lass mich kurz schauen. Ich glaube, Sie werden bald lesen müssen. Kann mir jemand helfen und mir ein halbes Glas Wasser machen? Danke vielmals. Der Tisch ist wunderbar. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon laut genug ist. Jetzt ist eine gute Gelegenheit zu protestieren. Ja, es ist schon besser, wenn es da ein bisschen da oben ist. Aber ja, meine Frau sagt ja, ich habe die Mikrofonkrankheit. Wenn ich irgendwo ein Mikrofon sehe und ich bin eigentlich gar nicht vorgesehen, dass ich spreche, laufe ich trotzdem hin und erzähle was Wichtiges oder was Dummes. Aber heute bin ich eigentlich ganz offiziell zum Sprechen da, nicht? Und da kann man schon. Da muss ich nicht einmal hinlaufen, sondern da lasse ich es mir in den Kopf binden und ist schon da. Gut. Also gehen wir mal noch zwei wichtige Sachen jetzt. Ganz wichtig ist, und das ist mir nicht nur mir wichtig, sondern da kann man schon fast in Politik und in Religion, in Fanatismus, dass ein ganz berühmter jüdischer Rechtslehrer, der ganz sicher nicht die Gebote unterschätzt hat, hat gesagt, geht einen Mittelweg. Seid nicht immer nur fröhlich und nur lachen und tut sich dauernd nur weinen, sondern seid in der Mitte. Wenn es einen speziellen Anlass gibt, fröhlich zu sein, dann lacht ihr. Wenn es einen speziellen Anlass gibt, traurig zu sein, dann seid traurig. Aber versucht einen Mittelweg. Versucht einen Mittelweg in fast allen Dingen. Zwei Dinge hat er gesagt, das ist eine Ausnahme. Also zwischen Bescheidenheit und Hochmut sollte man, wenn möglich, nicht den Mittelweg gehen, sondern bescheiden sein. Und zwischen zornig und sanft sollte man auch nicht unbedingt den Mittelweg gehen, sondern eher sanft sein. Aber es kann schon sein, dass man manchmal auch zornig wird, wenn man wirklich einen guten Anlass hat, das geht schon. Es ist nicht verboten. Das ist kein Gebot, was er da gesagt hat. Das ist ein guter Rat fürs Leben. Das Interessante ist, wenn Sie sich vorstellen, nicht ein Gummistaberl, aber sagen wir ein Staberl aus leichtem Metall, das sich leicht verbiegt. Also Sie sind jetzt nicht am Mittelweg, sondern Sie sind jetzt am falschen Weg. Sie sind schon ganz verbogen in Richtung knausrig. Und man will aber, dass Sie eigentlich so Ihr Geld zwar verwalten, aber nicht auch herausschmeißen. Was macht man, um ein gebogenes Metall wieder in die Mitte zu bringen? Wer kann mir das technisch erklären? Wenn man es bis zur Mitte so und dann biegt, ist das gut? Besser ist, wenn man es ein bisschen mehr biegt.
als in die Mitte und dann am Ende wird sich das dann in der Mitte stabilisieren. Beim nächsten Vortrag mache ich vorher so einen Versuch, wie ich das mache, dann kann ich das vormachen. Und so ist es auch. Ein Mensch sieht manchmal, dass er kann in der Früh nicht aufstehen, er kann nicht zum Gottesdienst gehen. Dann muss er sich eine Zeit lang bemühen, noch früher aufzustehen. Und dann wird er es als angenehm empfinden dann, die haben mich noch nicht gesehen, wenn er dann so in der Mitte aufstehen kann. Ich finde das deshalb sehr wichtig, weil es gibt Menschen in jeder Religion, die dazu neigen, gar nichts von der Religion zu halten und andere, die dazu neigen, Fundamentalisten zu sein. Das ist ein eigener Vortrag, das werden wir heute nicht besprechen. Und ich glaube, dass da der Mittelweg ein guter ist. Und der Rabbiner ist ja nicht ganz so wie der Priester, der den Gottesdienst leitet. Wir haben dann einen Kantor, aber manchmal macht es auch der Rabbiner. Er ist aber auch ein Lehrer und ist ein Lehrer, dann soll er eigentlich den Menschen die Bibel lernen, aber die Juden haben nach dem, was ihr Altes Testament oder jüdische Bibel nennt, nicht das Neue Testament, sondern den Talmud. Und der Talmud versucht sehr oft die Bibelverse, die sehr einfach sind, zu erklären. Und zwar mehr Details dazu zu bringen und da gibt es eine eigene talmudische Logik. Es ist zum Beispiel, ich kann das wissenschaftlich nicht nachweisen, aber wenn Leute Talmud gelernt haben, sind sie nachher besonders begabt, zum Beispiel Computerprogrammierer zu werden. Weil dieses Denken, dieses Infragestellen und Antworten irgendwie eine Ähnlichkeit hat, weil es den Verstand schärft. Und da war eben ein Schüler, der hat gesagt zum Rabbi, ich habe keine Zeit, Talmud zu lernen. Können Sie mir nicht in einem Beispiel die talmudische Logik darstellen? Und da sagt der Rabbiner, ja, schau, probieren wir doch. Eine Sekunde. Ich will das nicht anschütten. Man merkt doch, dass ich schon 7 Tage unterwegs bin, aber nicht alles in Westösterreich. Ich war in Wien auch. Sagt die talmudische Logik. Da gibt es 2 Männer, die kriechen, so wie kommen in Österreich auch die Weihnachtsmänner durch den Schornstein?
Nein.
Weniger. Das ist aber, gibt es irgendwo bei den in Amerika, ja. Aber jetzt, wir haben schon wieder was Ähnliches. 2 Männer gehen durch den Schornstein. Einer kommt raus voll von Ruß, der andere ganz rein. Wer wäscht sich? Ich frage euch, wer wäscht sich? Nun? Na gut, du kennst die Geschichte. Du hast gewusst, dass ich da irgendwie jetzt euch reinlegen will. Also es kommen da 2 durch, der eine ganz russig, der andere rein. Natürlich wäscht sich der, sagt der Schüler zum Rabbi, natürlich, der Schmutzige wäscht sich, doch klar. Sagt der Rabbi, falsch. Logisch ist so, wir müssen jetzt davon ausgehen, dass das nicht ganz genau so ist, aber ungefähr. Der Russige sieht den Reinen, aber der Reine sieht den, der schmutzig ist. Daher geht sich der Reine waschen. Erste Regel der talmudischen Logik. Jetzt sagt der Rabbiner, aber wir sind noch nicht fertig. Die gehen jetzt noch einmal durch den Schornstein. Wer wäscht sich jetzt? Sagt er, na klar, logisch, haben wir doch gelernt. Der Reine. Sagt er, nein. Nach einiger Zeit gehen die nach Hause. Der Schmutzige merkt, dass er schmutzig gewesen ist. Der Reine merkt irgendwo, dass er ganz rein war. Schon die ganze Zeit. Daher wäscht sich jetzt der Schmutzige. Jetzt verstehe ich, sagt der Junge. Das ist talmudische Logik. Und dann sagt er, okay, wenn du schon verstehst, dann frage ich dich jetzt eine andere Frage. 2 Männer gehen durch den Schornstein. Der eine kommt schmutzig raus und der andere rein. Das dritte Mal schon jetzt. Wer wäscht sich jetzt? Sagt er, jetzt weiß ich nicht. Sagt er, die talmudische Logik besagt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass 2 Männer durch den Schornstein gehen und einer schmutzig und der andere rein rauskommt. Jetzt hast du es verstanden. Ja, also der Talmud beginnt sehr oft mit verschiedenen Ideen, die gar nicht so logisch sind, aber die dann helfen, am Schluss die eigentliche Logik zu finden. Gehen wir weg vom Talmud, reden wir ein bisschen von, besonders, das ist ganz wichtig, dass Rabbiner eben nicht nur auf den Schabbat schauen und das andere, auf die rituellen Gebote, sondern auch auf die menschlichen. Und da habe ich jetzt vorher mit meiner Kollegin, ich muss auch mal den Namen auch mir merken.
Habe ich Ihnen noch gar nicht gesagt.
Deshalb weiß ich ihn nicht. Sie heißen Kepler Salon.
Ja, genau. Und Sie haben mich von Weitem so empfangen, da ist jetzt die Chefin.
Die Chefin, ja.
Kann ich bin weder das eine noch das andere.
Okay, also sie liest jetzt vor, direkt aus dem Buch, ja, damit ich meine Stimme ein bisschen... Die Karin Wagner macht das zum,
ja, genau,
Beispiel.
Ja. Seite 33.
Nein, mach 46 zuerst.
46, gut.
Ja, das andere kommt dann später.
46, da ist jetzt keine Überschrift.
Ja, das geht. Ich will dir einleiten. Wir haben Rosh Hashanah, Neujahrsfest, Yom Kippur, Versöhnungstag. In dieser Zeit sollte man am Beginn des Jahres die Sünden irgendwo büßen, sich bei anderen entschuldigen, zu Gott beten. Und da gibt es eine spezielle Woche zwischen den beiden Tagen, wo jeden Tag man ganz in der Früh aufsteht und betet. Und da gibt es die Geschichte der Einrabe. Darf ich kurz schauen?
Gerne.
Ich glaube, es ist der letzte Absatz, weil das ist ein längeres Stückele. Ja, da gibt es dieses, von da bis da.
Gut.
Danke, ein bisschen Pause für mich.
Gerade über chassidische Rabbiner sagt man manchmal, sie seien ein wenig weltfremd und naiv. Manche Menschen versuchen sogar aktiv, bei Rabbinern Fehler zu finden. So wie der Jude in folgender Geschichte, die an den Tagen zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur in einem kleinen Städtel spielt. An jedem Morgen um 5 Uhr gab es dort das Bußgebet, in dem Gott um Verzeihung gebeten wurde. Allerdings ist es der Rabbiner, der sonst immer sehr fleißig zum Beten kam, schon am Tag nach Rosh Hashanah nicht erschienen. Jener Jude, der den Rabbiner nicht mochte, sagte laut: Das ist mir ein Rabbiner, der zwischen Rosh Hashanah und Yom Kippur nicht zum Morgengottesdienst erscheint. Wo ist er nur? Da antwortete ein Anhänger des Rabbis: Wo soll er denn schon sein? Vermutlich im Himmel, um dort für uns zu beten. Das brachte den Gegner noch mehr in Rage. Ich werde schon herausfinden, wo sich der Rabbiner herumtreibt, während er in der Synagoge sein sollte. Am nächsten Morgen versteckte er sich im Morgengrauen beim Haus des Rabbis und sah, wie dieser mit Holzscheiten auf dem Rücken das Haus verließ, gekleidet wie ein einfacher Holzfäller. Der Rabbiner ging in den Wald und der misstrauische Jude folgte ihm unauffällig. Als der Rabbiner an ein kleines Haus kam, klopfte er und ging hinein. Durch das Fenster der Hütte sah der Jude, dass darin eine alte und bettlägerige Frau lebte, die sich nicht selbst versorgen konnte. Er sah auch, wie der Rabbiner den Ofen in der Hütte einheizte und ein Frühstück für die Frau bereitete, ohne aber der Frau zu sagen, wer er ist. Am nächsten Tag in der Synagoge fragte der Anhänger des Rabbis den Juden, der all das beobachtet hatte: Weißt du schon, ob der Rabbi gestern im Himmel war? Da antwortete der geläuterte Mann zutiefst berührt: Er war noch höher als im Himmel.
Also ich hoffe, ihr habt das verstanden, ist auch nicht so schwer zu verstehen. Rabbi war bereit, sozusagen seinen guten Ruf aufs Spiel zu setzen, um dieser Frau zu helfen, und wollte aber nicht, dass die anderen davon wissen, und wollte nicht, dass sie weiß, wer da kommt. Und hat es dann gemacht, und es hat sich dann durch diese, und der hat ja auch nicht genau gesagt, was er gemacht hat, aber er hat gemeint, es sei es noch höher, einer kranken Frau zu helfen, als in den Himmel zu steigen. Diese Verbindung zwischen rituellen Geboten und zwischen zwischenmenschlichen ist eine sehr jüdische Geschichte. Es gibt ja Menschen, die zum Beispiel, leider gibt es Menschen, die Schabbat halten und koscher essen und trotzdem nicht immer anständig zu den anderen sind. Und da, die glauben halt, die sind sehr fromm, weil sie eben die rituellen Gebote einhalten, aber das stimmt nicht. Es muss ein bisschen was von beidem da sein. Ich habe nebenbei noch eine Seite gefunden, wo ich was finde, aber jetzt muss ich wieder reden. Also, muss ich erklären, was eine Bar Mitzwa ist. Bar Mitzwa ist so wie eine Firmung oder es gibt noch ein zweites schönes Wort. Konfirmation. Ist das das gleiche? Oder? Das eine ist, glaube ich, katholisch und das andere ist evangelisch. Und Bar Mitzwa ist jüdisch. Gut. Und da wird der Junge, heute gibt es auch für Mädchen natürlich schon, muss was aus der Tora vorlesen und der Rabbiner hält einen Vortrag. Und die Leute, die wohlhabenden Menschen, die sind schon, die machen dann ein Fest und laden die halbe Welt ein und haben einen guten Sänger und haben gutes Essen. Das beginnt dann schon Ausmaße anzunehmen, die nicht so toll zu beurteilen sind, aber wenn sich einer leisten kann, ist okay, aber das Problem ist, dass dann der sich nicht leisten kann, das auch machen will und sich in Schulden stürzt. Aber da war eben ein sehr wohlhabender Mann, der hat gesagt, ich möchte ein Bar Mitzwa-Fest haben für meinen Sohn, anders und schöner als die anderen, und ich möchte das gar nicht bei uns machen, ich möchte damit den allen Gästen wohin fahren und dort machen wir das Bar Mitzwa-Fest und deshalb geht er zum Reisebüro. Ich will nur sagen, viele Leute machen Bar Mitzwa auch in Israel, aber das ist auch nichts Besonderes, weil das ist sehr zentral für uns, aber wir werden jetzt keine politische Rede halten. Und da sagt ihm der Betreiber des Reisebüros, ich habe etwas für dich, das hat noch nie jemand gemacht, das wäre was ganz Tolles. Sagt er, was kannst du da vorschlagen? Sagt er, wir machen eine Safari-Bar Mitzwa. Ihr fliegst irgendwo, wo macht man die Safaris? Nach Kenia. Dort habe ich vorbereitet dann so Elefanten und Wagen und ihr fahrt rein irgendwo in seinen Urwald und mitten im Urwald bereite ich vor, eine kleine Lichtung mit Tisch und Sesseln und dort wird das Kind Bar Mitzwa machen, der Rabbiner fliegen wir natürlich auch mit. Sagt er, wow, das ist eine tolle Geschichte. Und sagt er, das ist wirklich was Neues, das hat noch nie jemand gemacht. Und die fliegen dorthin und er kommt zurück, er kommt ins Reisebüro und sagt ihm, wie war das? Sagt er, schrecklich. Sagt er, wieso war das schrecklich? War doch alles total vorbereitet. Sagt er, ja. Als wir in die Nähe der Lichtung kamen, kam mir plötzlich ein Mann uns entgegen und sagte, stopp, bitte nicht weitergehen, Sie müssen warten, bis die Bar Mitzwa, die davor ist, fertig wird. Hat ihm gesagt, du bist ein großer Schwindler, du hast mir angeboten etwas, was quasi noch nicht da war, und dann bietest du das anderen auch an. Oder wer ein anderer Reiseführer, wie auch immer. Also das war kein großer Erfolg. Der hatte zwar einen jüngeren Sohn, sagte, zu dir komme ich nicht mehr. Sagte aber, ja, komm zu mir, ich werde vielleicht etwas für dich machen, was wirklich noch niemand gemacht hat. Okay, er sagt, okay, ich probiere es noch einmal mit dir. Er kommt dorthin, nach ein, zwei Jahren, Bar Mitzwa, sagt, weißt du was, wir machen etwas, da wird sicher niemand vor dir sein und auch nach dir nicht. Da muss man auch wirklich sehr reich sein, das zu sich leisten zu können, und da kannst du auch nicht viele Leute mitnehmen, aber nur die kleine Gruppe, 10 Männer braucht man zum Beten. Wir machen die Bar Mitzwa deines Sohnes am Mond. Ich bereite euch vor so Raketen, Mondraketen, und da werdet ihr auf den Mond fliegen und da wird dir das nicht passieren, was dir bei der Safari passiert ist. Und tatsächlich, sie fliegen rauf, er kommt zurück und dann fragt ihn, der Reiseleiter, sagte ihm, na, aber das war schon eine tolle Sache, die Bar Mitzwa am Mond. Und da sagte der, also ein anderer war nicht dort, aber hat keine Atmosphäre. Hier habe ich jetzt zwei Witze zusammengenommen. Okay, whatever, keine Atmosphäre. Das war die Geschichte bei Mitzwa. Und dann ist jetzt wissen Sie schon, bei Mitzwa, jetzt kann ich Ihnen den Witz so erzählen, da waren so zwei Juden, die treffen einander und sagt der eine dem anderen, du sag mir, kannst du nicht einmal einen anderen Witz erzählen? Immer nur diese jüdischen Witze, das ist ja schon, geht ja schon auf die Nerven. Erzähl mir mal einen Witz von anderen Menschen. Sagt er, okay, ich habe einen schönen Witz für dich. Sagt er, zwei Chinesen gehen dort in Peking auf diesem berühmten Platz spazieren. Und da sagt der eine dem anderen, sag einmal, wie war die Bar Mitzwa von deinem Sohn? Das hat nur sehr kurz geleitet. Darf ich Sie ersuchen?
Ja, gern.
Auf Seite 52.
Ja.
Wieso 52? Ja. Schauen wir mal, ob ich da, es kann sein, dass ich Sie kurz unterbreche, weil da muss man ein bisschen erklären. 52 oben, dritte Zeile. Da wird über die Synagoge berichtet. Ja, schauen wir mal. Wenn ich unterbreche, ist nicht, weil Sie schlecht lesen, sondern weil ich
etwas
erklären möchte.
Ja. Gut. Ich nehme es nicht persönlich.
Und außerdem, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir per Du.
Na gut.
Gehen wir weiter.
Das freut mich sehr. Eine Anekdote thematisiert sehr anschaulich, dass es in der Synagoge ein bisschen wie in der Oper ist. Die teuren Plätze sind vorne und die billigen sind hinten.
Ich möchte kurz sagen, man kann natürlich in die Synagoge gehen, ohne zu zahlen. Aber an den hohen Feiertagen, wenn plötzlich viel mehr Leute kommen wollen als sonst, und man braucht einmal im Jahr, braucht man schon die Spenden quasi, für jetzt werde ich über Spenden auch erzählen, die Spenden, um die, den Rabbiner zu bezahlen, um den Strom zu bezahlen, den Kantor zu bezahlen. Und das ist eine gute Gelegenheit, dass man für den Leuten spenden. Und die halt große Spenden machen, kriegen dann den Platz vorne. Bitte weitermachen.
Man zahlt in der Synagoge natürlich keinen Eintritt. Trotzdem sitzen die Wohlhabenderinnen meistens weiter vorne und die ganz Armen in der letzten Reihe. Eines Tages trat eine Abordnung armer Juden vor Gott und sagte, lieber Gott, nur weil wir kein Geld haben, müssen wir in der Synagoge ganz hinten sitzen. Das ist unfair. Wieso dürfen wir nicht einmal ganz vorne sein? Da antwortete Gott mit einem Lächeln. Ihr wisst doch, dass sich an jedem Freitagabend die Menschen in der Synagoge zur Türe umdrehen, um den Schabbat zu empfangen. Wenn ihr sonst auch in der letzten Reihe steht, so seid ihr doch in diesem wichtigen Augenblick, wenn die Königin zur Tür hereinkommt, ganz vorne.
Und da seht ihr, das ist kein Witz, wo man lacht. Das ist eine schöne Weisheit und das liebe Gott kennt auch die Ausreden. Sie wissen, es wird ja gesammelt, weil wir gerade von Sammeln geredet haben, auch in der Kirche und auch in der Moschee und auch bei uns, einmal so verschiedene Arten. Und da ist immer so, dass der Rabbiner oder der Priester natürlich einen Großteil des Geldes für die Kirche lässt, aber ein bisschen was braucht er dann auch für seine Familie. Ein Rabbiner, der viele Kinder hat, wie ich, braucht schon was. Und da haben die in einer Sitzung besprochen, der Priester und der Kadi und der Rabbiner, wie sie das aufteilen. Und da sagt der Christliche, sagen wir mal, sagt er, ich mache das so, ich nehme das ganze Geld, das sind meistens eh nur Münzen, ein paar Scheine, und ich mache einen Strich. Und ich wirf es in die Luft, und was auf der einen Seite runterfällt, kriegt der liebe Gott, die Kirche, was auf der anderen Seite runterfällt, kriege ich. Ja, da sagt der Moslem, ich mache es ähnlich, ich mache einen Kreis und werfe das ganze Geld hinauf und was in den Kreis fällt, kriegt der liebe Gott und was rundherum fällt, kriege ich. Sagt der Rabbiner, ich habe ein anderes System, wir kennen den lieben Gott, man weiß ja nicht, wie viel er braucht. Ich mache keinen Strich und keinen Kreis, ich werfe das ganze Geld in die Luft und sage, lieber Gott, nimm dir, was, wie viel du brauchst. Nimm dir, wie viel du brauchst. Und den Rest nehme ich mir. Sehen Sie, da kann man einen Witz erzählen. Ich könnte fast eine Abstimmung machen. Das könnte, wenn man das sehr so nicht lustig und klug erzählt, könnte das darauf hinweisen, dass die Juden so aufs Geld sind und raffgierig sind und so weiter. Aber hier ist es ein bisschen so nett erzählt. Da kann man das gerade noch kann man den gerade noch aushalten. Also jetzt haben wir das. Vielleicht können Sie auf 52 noch den unteren, kleinen Absatz lesen. Es gibt nämlich darum die Frage, wir haben das jetzt ein paar Mal schon beschrieben, dass es die Gebote zwischen Mensch und Gott gibt, die Gebote zwischen Mensch und Mensch. Also Mensch und Gott ist Schabbat und Koscher essen, also das hat nicht mit der Gesellschaft zu tun. Aber es gibt auch zwischenmenschliche Gebote viele, und nur zur Aufklärung, weil viele Juden das auch nicht wissen, ist, dass das Gebot liebe deinen Nächsten wie dich selbst, wo steht das? Schon in der jüdischen Bibel. Ich sage nicht, dass Jesus das nicht erwähnt hat, aber er hat es von dort gekannt, würde ich mal so sagen. Und das wissen auch unsere Leute nicht, weil viele Leute sagen, aber der jüdische Gott, der tut sich gerne rächen, und für uns geht es lieber der Nächste wie dich selbst. In Wirklichkeit gibt es schon manchmal eine Strafe, aber andererseits, jetzt könnte man ja so sagen, dass das sind ja zwei Kategorien, die miteinander nichts zu tun haben. Zum Beispiel beten gehört zur Kategorie zwischen Mensch und Mensch oder zwischen Mensch und Gott. Ich glaube, dass jetzt habt ihr die Prüfung bestanden. Jetzt lese noch diesen letzten kleinen Abstand.
Auch bei Schabbat gilt, es gibt den rituellen Feiertag mit dem Festhalten an bestimmten Geboten wie koscherem Essen.
Aha, das habe ich schon gesagt, ja.
Und es gibt die zwischenmenschlichen Gebote. Sehr oft hängt beides zusammen. So empfahl der Gründer des Chassidismus, der bereits erwähnte Baal Shem Tov, vor dem Gottesdienst immer zu sagen, bevor ich bete, nehme ich auf mich, den Nächsten zu lieben.
Also er wollte das nicht als Gegensatz sehen, sondern irgendwie zusammentun. Okay, das ist sehr hilfreich, was Sie da machen.
Danke.
Moment, falsche Seite. Es geht weiter. Jetzt ist die nächste Frage, es ist ja nicht sicher, ob das ein... Ja, okay, jetzt sehen wir den. Es gab doch schon, es gibt auch Christen oder Nichtjuden, die zum Judentum konvertieren wollen, aber es gibt und gab auch Juden, die sich taufen haben lassen. Nicht immer aus Überzeugung, sondern manchmal, das war das Eintrittsfilet in die gute Gesellschaft. Und da fragte ein Jude einen Christen, was zieht man zur Taufe an? Und da sagte der Christ zu ihm, bei uns zieht man Windeln an. Ja, und dann gibt es noch eine sehr nette Geschichte. Es gibt einen Brauch. Wenn Sie mal in Rom waren, werden Sie vielleicht sehen, die Synagoge in Rom ist nicht so groß, aber sehr hoch. Die Juden haben versucht, kurzfristig eine Synagoge zu bauen, höher als der Vatikan. Das war dann so, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, aber es ist natürlich nicht gelungen. Man hat ihnen rechtzeitig gesagt, jetzt ist genug. Aber das war eigentlich, wenn ein neuer Papst gekommen ist, ist dann immer der Oberrabbiner von Rom auch zu dem Papst gegangen und sie haben einander kennengelernt, und da gab es einen Brauch, den niemand verstanden hat. Der Oberrabbiner kommt zum Papst mit einem geschlossenen Kuvert und will es dem Papst geben, und der Papst sagt, nein, das Kuvert nehme ich nicht, und der Oberrabbiner geht dann wieder mit dem Kuvert weg, und man wartet dann auf den nächsten Papst und den nächsten Oberrabbiner. Und einmal waren der Papst und der Oberrabbiner von Rom ganz besonders befreundet, und da hat einer von den beiden gesagt, oder beide, machen wir doch was anderes. Wir können doch mit Wasserdampf das Kuvert öffnen, schauen wir doch rein, was da drinnen ist. Und dann werden wir es natürlich wieder zumachen, damit wir den Brauch nicht brechen. Und dann tun wir es wieder zukleben und keiner wird wissen, dass wir das gemacht haben. Und da haben sie beschlossen, sie tun das. Und da war ein Wasserdampf und da haben sie das Kuvert geöffnet. Und was war drinnen? Was der Rabbiner dem Papst gebracht haben? Die Rechnung für das letzte Abendmahl. (lacht) Also das, den habe ich vor kurzem erst gehört. Ich finde ihn sehr, sehr lieb. Gut, dann haben sie es wieder zugemacht, und aber es hat sich dann irgendwie doch herumgesprochen. Es gibt ja die Geschichte, wissen Sie, bin ich aufgefordert worden, über Verschwörungstheorien kurz was zu schreiben. Und da gibt es die Verschwörungstheorie, eine davon, dass es gar nicht Araber gewesen sind, die in World Trade Center, Twin Towers, oder sie waren schon, aber dahinter ist der israelische Geheimdienst gesteckt. Und das ist ein reiner Blödsinn, aber um es irgendwie noch einen eindrucksvoll zu machen, heißt es dann, dass an dem Tag einige Juden zu spät zur Arbeit gekommen sind und somit nicht mehr reingekommen sind, die dort gearbeitet haben, in diese Towers. Und die müssen doch gewusst haben, die sind doch deshalb zu spät gekommen, weil sie wussten, da wird was passieren. Jetzt ist es eigentlich so, dass der durchschnittliche Jude nicht den Telegramm vom israelischen Geheimdienst bekommt, dass da irgendwas passiert. Aber das ist eben so eine Verschwörungstheorie. Und ich behaupte, es ist etwas ganz anderes, weil meine liebe Frau war in Amerika ihre Mutter besuchen und ist einen Tag vor diesen Twin Towers nach Wien zurückgeflogen. Also wahrscheinlich hat sie was davon gewusst. Gut, jetzt gehen wir schon, ich sage echt, weil wirklich meine Stimme heute nicht gut ist und ich Gott sei Dank eine wunderbare Leserin habe. Jetzt reden wir moderne jüdische Geschichten. Und zwar ist es so, dass wir jetzt vom Internet sprechen werden und von der Telefonanlage im Himmel. Sie wissen, heute muss man sehr geschickt sein, wenn man irgendwo anruft in einer Firma, wird so gesagt, wenn Sie die Verkaufsabteilung wollen, wählen Sie 1, wenn Sie das verkaufen wollen, wählen Sie 2, wenn Sie Beschwerden haben, wählen Sie 3. Und weil eben der liebe Gott mit der Zeit geht, hat er auch bei sich so eine Anlage. Das ist auf der 3.33. Ich habe das Voicemail genannt, das heißt gar nicht Voicemail, das heißt eine moderne Telefonanlage. Also höret.
Die Voicemail Gottes. Wenn man heutzutage bei einer größeren Firma anruft, hört man meistens eine automatische Ansage, die einem erklärt, welche Ziffer man wählen muss, um mit den einzelnen Abteilungen verbunden zu werden. Ich frage mich, wie wohl die Voicemail Gottes klingen würde. Vielleicht so. Danke, dass du den Himmel angerufen hast. Für Hebräisch drücke die Ziffer 1. Für Jiddisch 2. Für alle anderen Sprachen wähle die 0. Danach könnte man vielleicht sein Begehr konkretisieren. Für spezielle Wünsche an den Ewigen drücke 1. Um dem Ewigen zu danken, drücke 2. Wenn du dich beim Ewigen beklagen willst, wähle 3. Und für alle anderen Fragen oder Meldungen 4. Manchmal käme dann folgende Ansage. Es tut uns leid, alle Engel sind gerade besetzt, weil sie anderen Sündern helfen. Aber dein Gebet ist uns wichtig, also bleib bitte dran. Wenn du während des Wartens hören willst, wie König David Psalmen singt, drücke die Ziffer 1. Um den Ehepartner zu finden, den dir der Himmel empfiehlt, wähle die 2. Danach musst du deine Passnummer eingeben. Wenn du eine negative Antwort bekommst, gib nicht auf, sondern versuche den Area Code 666. Nach einiger Zeit in der Warteschleife würde es dann heißen: Das Büro Gottes ist jetzt geschlossen. Bitte ruf später wieder an. Wenn du außerhalb der Geschäftszeiten des Himmels dringend Hilfe brauchst, kontaktiere das Bodenpersonal, also deinen lokalen Rabbiner. Vielen Dank für deinen Anruf und einen himmlischen Tag.
Okay, also das hat natürlich jemand zusammengestellt. Ich gebe zu, dass nicht alles von mir ist, aber ich habe es leicht verändert. Ich bilde mir ein, verbessert. Das ist ja auch ein jüdische wenn jemand einem Juden einen Witz erzählt, sagt er dir, den hast du jetzt falsch erzählt. Und richtig geht er so. Und außerdem gibt es noch viel bessere und erzählt einen besseren Witz. Eine ähnliche Geschichte auch mit der letzten Technik ist das Internet. Schon seit frühesten Zeiten gibt es ein spezielles Gebet für Reisen. Als man früher Reisen gemacht hat, ist man oft in gefährliche Gegend gekommen, wo Räuber, Piraten aufgelauert haben. Und da hat jemand, der eine längere Reise gemacht, ihm ein Gebet gesprochen, wo er Gott darum bittet, dass er in Frieden auf die Reise gehen kann und in Frieden zurückkommt und dass er auch am Weg, das, was er, warum er diese Reise macht, dass das auch gelingt. Und heutzutage, wenn man im Internet surft, ist das doch so wie eine Reise. Und da würde das ungefähr so klingen.
Beten für das Surfen im Internet. Wir Juden kennen nicht nur Gebete für den Tempel und zu Hause, sondern auch solche, die man spricht, bevor man eine längere Reise antritt. Darin wird um Gottes Schutz und Erfolg für die Reise gebeten. Heutzutage reisen viele Menschen virtuell im Internet. Und weil die Gefahren dort manchmal um nichts geringer sind als auf einer echten Reise, hat jemand ein Gebet erfunden, das man spricht, bevor man online geht. Natürlich ist es mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Und es lautet wie folgt. Möge es dein Wille sein, Vater im Himmel, dass du uns hilfst, jene Websites zu erreichen, die wir erreichen wollen. Verbinde uns in Frieden und sorge dafür, dass unsere Verbindung nicht zu teuer ist. Beschütze uns vor Hackern, Viren und Unfällen aller Art und vor verwerflichen Websites. Segne alle Bewegungen unserer Maus und lausche der Stimme unserer Geldbörse. Denn du bist es, der unsere Gebete erhört und uns davor schützt, dass wir in unserer Zeit verschwenden und dass wir uns verzetteln.
So könnte das sein. Es gibt jetzt, es ist wirklich das Internet jetzt so, dass die jüdischen Witze, ich kann nicht mehr Spezialist sein dafür, weil die kommen alle per Internet und jeder liest sie und man fragt sich nur gegenseitig, hast du den schon gesehen, hast du den schon gesehen? Es gibt so eine Szene, wo der Trump seinen Enkel auf der Hand hält. Also man sieht wirklich den Trump und seinen Enkel, aber die Stimmen sind anders unterlegt. Und da sagt der Trump seinem Enkel, der der Sohn seines Schwiegersohnes ist, der Jude ist und die Schwiegertochter ist auch zum Judentum konvertiert, also seine Tochter. Da sagt er dem Enkel, welches Land hast du am liebsten? Und da sagt das Enkel Israel. Das war ein bisschen traurig, aber das schaut lustiger aus, als es sich jetzt sieht. Ich muss dir eine Geschichte erzählen noch. Da ist ein Unterschied zwischen den Christen und den Juden. Bei den Christen ist der Messias quasi schon gekommen, bei den Juden noch nicht. Und wir gehen jetzt gar nicht auf theologische Fragen ein, sondern es gibt da eine um Mitternacht ein Gebet, wo, das machen nur ganz besonders fromme Leute, also ganz wenige, viel, auch die ganzen, die sonst die Gebote halten, nicht, aber es gibt sozusagen, wo man unter Tränen den lieben Gott bittet, er möge schon den Erlöser bringen, denn es ist wirklich so, dass, wenn man sich jetzt umschaut, was sich da auf der Welt tut, glaube ich, dass wirklich schon höchste Zeit ist. Und da war ein Rabbiner, der auf der Reise war und ist so in einem kleinen Motel oder in so einem kleinen jüdischen Gasthof abgestiegen und der Besitzer hört plötzlich ein Schluchzen aus dem Zimmer des Rabbi und er klopft an und kommt rein und sagt, ist irgendwas nicht in Ordnung mit dem Essen und so weiter, warum ist der Rabbi so traurig? Sagte, du, ich bin traurig, weil der Messias noch nicht gekommen ist, möchtest du nicht auch, dass der Messias kommt? Da sagt der Jude, ich muss meine Frau fragen. Dann geht er weg, kommt zurück und sagt, meine Frau konnte nicht antworten, weil sie nicht weiß, was sein wird, wenn der Messias kommt. Sagt der Rabbi, ja, weißt du, wenn der Messias kommt, der wird uns alle zurück nach Israel bringen und das sollst du deiner Frau sagen, wird uns erlösen und ins heilige Land bringen. Und da geht er weg wieder, der Jude, und kommt zurück, sagt er, meine Frau will nicht, dass der Messias kommt. Daraufhin sagt er, na, frage aber deine Frau, warum nicht? Er geht runter, kommt wieder rauf. Seine Frau sagt, wir haben gerade erst renoviert, frisch renoviert, viel Geld investiert. Was soll man jetzt nach Israel fahren? Also der braucht jetzt nicht kommen. Darauf sagt der Rabbi zu ihm: Ich habe gehört, dass ihr deshalb renoviert habt, weil die wilden Kosaken vor einem Monat hier waren und ihr in ihrer Wut und in ihrem Hass haben sie euch das ganze Wirtshaus zerstört und deshalb habt ihr es renoviert, nicht aus einem anderen Grund. Es ist doch wirklich ein Grund, nach Israel, also sich zu erlösen zu lassen und weg von hier zu gehen. Sagt er, okay, ich muss meine Frau fragen. Er geht zurück und kommt zurück und sagt, meine Frau hat eine wunderbare Lösung. Der Messias soll kommen und die Kosaken nach Israel nehmen. So, also jetzt gibt's Fragen, wenn ihr wollt. Ihr seht, ich bin wirklich nicht gut drauf. Ich muss noch für Salzburg ein bisschen aufheben.
Gut, dann werde ich einmal einen Blick ins Publikum werfen, ob Fragen sind. Das Mikrofon wird dann entsprechend herumgereicht.
Aber nicht das.
Bitte? Nein. Das bleibt
schon da.
Ja, unsere beiden bleiben hier.
Okay, gut.
Aber es gibt ein Handmikrofon. Gibt's Fragen?
Ich habe eh alles beantwortet.
Wenn nicht, dann plaudern wir hier vorne weiter.
Nicht viel.
So viele Leute, so viele Menschen und keine Fragen. Gibt's noch ein bisschen was vom Buch?
Ja, ich suche jetzt was vom Buch ganz kurz. Also so, ich habe hier ein Kapitel, da wollte ich wieder das erklären. Ich habe ein Kapitel, das über die Feiertage ist. Ist kein Buch hier, um die Feiertage zu erklären. Es gibt viele Bücher, wo die jüdischen Feiertage drinnen stehen, aber heute googelt man den Feiertag und weiß dann mehr als der Rabbiner. Und eines der wichtigen Feste der Juden ist das Pesachfest. Das Pesachfest erinnert an die Befreiung der Israeliten aus Ägypten. Und ja, dann lesen wir doch ein bisschen vom Pesachfest auf der Seite 36. Wann wird ein Mensch besonders frei? Er wird frei, wenn er ein bisschen Wein trinkt. Man soll sich nicht fürchterlich betrinken. Aber schauen wir mal an, da unten, auf der Seite 36 unten, da gibt es ein bisschen darüber was zu erzählen. Okay.
Ein weiterer Ausdruck von Freiheit an Pessach ist, dass die Erwachsenen am Sederabend 4 Becher Wein trinken. Die Kinder bekommen Traubensaft. Natürlich soll man sich nicht betrinken. Also werden die 4 Becher nicht direkt hintereinander, sondern ganz gemütlich im Laufe des langen Abends getrunken. Früher hat man dafür meist roten Wein genommen, denn es heißt im Talmud, roter Wein sei hochwertiger als Weißwein. Es gibt auch heute noch Leute, die das glauben. In diese Diskussion werde ich mich aber nicht einmischen. Es ist üblich, dass der Rabbi an Pessach nicht nur seine Familie und Freunde einlädt, sondern auch ein paar Plätze für arme Juden reserviert, die selbst nicht die Möglichkeit haben, zu Hause ein Pessachmahl auszurichten. Für viele Juden ist diese Einladung eine große Ehre und bei manchem von ihnen gesellt sich deshalb zur Freude eine gewisse Anspannung. So lud einmal ein Rabbi einen armen alten Juden zum Sederabend zu sich ein. Der Alte war ein ausnehmend würdevoller Mensch, aber ebenso bedürftig, dass er keinen eigenen Sederabend halten konnte. Der Rabbi erwies ihm die Ehre, ihn neben sich setzen zu lassen. Der alte Mann war davon sehr beeindruckt, zugleich aber unsicher. Und so schüttete er seinen mit rotem Wein gefüllten Becher aus Nervosität über das blütenweiße Tischtuch. Die Freude über die Einladung des Rabbi wich augenblicklich der Scham wegen der peinlichen Situation. Der Rabbi sah sofort, wie furchtbar unangenehm dem Juden dieses Missgeschick war. Um ihn von seiner Schmach zu befreien, ruckelte der Rabbi so lange am Tisch, bis sein eigener Becher umkippte und sich sein Wein über das ganze weiße Tischtuch ergoss. Dann sagte der Rabbi: Mein Tisch ist schon wirklich alt und seine Beine sind sehr wackelig. Für mich ist das eine der schönsten Geschichten zum Pessachfest. Mein Vater hat sie mir erzählt und dieser hörte sie von seinem Vater.
Wieder hat der Rabbi versucht, jemanden eine peinliche Situation quasi zu ersparen. Gehen wir noch auf die Seite 29, ich mache eine kleine Einleitung. Oder auf die Seite 28, ich muss euch ein bisschen testen, wie euch auskennt. In Israel ist bekanntlich ein Land, das quasi freien Eintritt für alle Juden macht, wenn die überhaupt kommen wollen. Ja, es kommen nicht alle. Ich bin zum Beispiel noch hier. Aber ich habe eine kleine Wohnung in Jerusalem. Auf alle Fälle war es gerade im kommunistischen Russland, waren alle, in der Sowjetunion waren alle Religionen nicht sehr beliebt, aber speziell die Juden, die nach Israel fahren wollten, hat man die Ausreise nicht erlaubt. Und dann gab es einige, die haben auf sich Gefängnisstrafen genommen, weil sie im Geheimen Hebräisch gelernt haben. Und da gab es sozusagen, wenn die dann doch irgendwann mal frei geworden sind, da hat man die in Israel besonders empfangen als Helden, die tatsächlich ins Gefängnis gegangen sind und sich Gefahren ausgesetzt haben. Im Kommunismus war es nicht so leicht, im Gefängnis zu sein. Und jetzt kommt auf der Seite 29 unten, da sind zum Teil natürlich Dinge, die passiert sind und zum Teil Dinge, die nicht passiert sind. Und das ist jetzt so ein Witz aus jenen Zeiten.
Ein Witz handelt von einem dieser jüdischen Helden, der in der Sowjetunion sogar dreimal im Gefängnis war. Als er bei seiner Ankunft in Israel gefragt wird, warum er dreimal im Gefängnis war, erklärt er: Als ich wie alle anderen beim Begräbnis von Stalin war, sagte mir ein Freund, dass es 500.000 Rubel gekostet hat. Da sagte ich, dass man für 500.000 doch das ganze Zentralkomitee hätte begraben können. Leider hat das ein Geheimdienstler gehört und ich kam zum ersten Mal ins Gefängnis. Ja. Nach einiger Zeit hat man mich rausgelassen und mir meinen Posten und ein kleines Büro wiedergegeben. Ich hängte sicherheitshalber ein Bild von Chruschtschow und eines von Stalin an die Wand. Da kamen Geheimdienstler und sagten, ich solle das Bild von diesem Schwein sofort herunternehmen. Ich fragte sie, welches? Und schon war ich wieder im Gefängnis. Als man mich wieder freiließ, beschloss ich, von nun an einer kommunistischen Zelle anzugehören und bei sämtlichen Sitzungen teilzunehmen, um zu zeigen, dass ich wirklich geläutert war. Als ich zu einer Sitzung nicht kommen konnte, fragte mich der Kommissar, wo ich bin.
Wo ich war? Studieren bin? Egal. Er fragte nachher, wo ich war. Ist schon gut. In der nächsten wird umgeändert, in der nächsten Auflage.
Genau, ja. Da steht wirklich, wo ich bin. Notieren.
Ja.
Da sagte ich, wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte ist, wäre ich ganz sicher gekommen.
Okay, ich muss jetzt korrigieren. Er hat gefragt, warum warst du nicht bei der letzten Sitzung? Und die Antwort war, wenn ich gewusst hätte, dass es die letzte ist, wäre ich sicher gekommen.
Da muss man was ausbessern.
Ja, das kann passieren.
Das macht nichts.
Jetzt gibt's noch, jetzt machen wir das doch abschließend, vielleicht wird doch jemand fragen. Ich kann behaupten, dass ich in einer Stunde so viel rede wie andere in zwei. Also dass ich euch mir jetzt nicht um viele Minuten beschwindeln tue. Auf der nächsten Seite, es kommt ja Weihnachten. Und zu Weihnachten deshalb passt das sehr gut hin. Herr, zu Weihnachten wird doch die Geburt von Jesus gefeiert und dann gibt es oft diese, nennt man das Krippe oder Stall, wie nennt
Krippe,
man das?
Ja.
Krippe, da ist sozusagen das ganze Bild, die Krippe im Stall, wie auch immer. Und
Krippball, sagt man in Oberösterreich.
Ich werde das als letztes, jetzt werde ich eine Vorgeschichte erzählen. Bei den drei vielleicht, damit ihr nicht glaubt, dass ich euch da zu kurz kommen lasse. Die erste ist, die ersten zwei Geschichten handeln davon, dass Juden in Galizien, das war ja auch Österreich, und die wollten, dass die Kinder, die feineren Leute, die es sich auch leisten konnten, dass die ordentlich Deutsch sprechen. zum Beispiel. Und nicht dieses Jiddisch. Und da hat also, einer hat sogar seine Tochter geschickt in die Schweiz, damit sie schön Französisch lernt. Okay, sie hat dann das gelernt, dann ist sie zurückgekommen, hat sie geheiratet und sie war dort in Krakau, perfektes Französisch, und dann war sie schwanger und das war dann im Spital, das Baby zu bekommen. Anders wie bei mir war der Bräutigam nicht drinnen, sondern vor der Tür. Und dann kommt der Arzt raus und sagt ihm, es wird noch ein bisschen dauern. Und plötzlich hört man von drinnen, Mon Dieu, sagt der Rabbiner, sagt der junge Mann zum Rabbiner, aber jetzt, zum Teppert, der sagt der junge Mann zum Arzt, aber bitte gehen Sie jetzt schnell rein, es geht doch schon los, sagt er. Es geht noch nicht los. Nach einiger Zeit hört er wieder, Mon Dieu, sagt er, gehen Sie rein, noch ist nicht so weit. Plötzlich hört man von einem, Oi Mame, sagt er, jetzt geht's los. Das ist die eine. Und die andere ist, wo einer so irgendwo auch, vielleicht in die Schweiz oder nach Österreich, geschickt wurde, ein Junge mit anderen Jungen auf so ein Camp, auf so ein Sommerlager, damit sie ordentlich Deutsch reden, lernen. Und dann kommt nach einem Monat der Vater den Sohn abholen und trifft diesen Deutschlehrer, der ein totaler Germanist ist, und sagt ihm, ja, er konnte noch nicht so gut Deutsch, aber sagt, da haben die Kinder ordentlich, wo sind die Kinder? Weil der sieht den Lehrer allein, wo sind die Kinder? Haben sie ordentlich Deutsch gelernt? Sagt darauf dieser Deutschlehrer, die Kinder sind in Gurten, im Garten, in sie spielen sich dort. Verstanden oder nicht? Wohl, wohl, muss man erklären? Ist ganz schlimm, wenn man einen Witz erklären muss. Okay. Und das ist sozusagen, das ist ein bisschen daneben gegangen. Gut. Jetzt kommen wir zu dem vom der Krippe. Es gibt natürlich von berühmten Malern auch Bilder davon. Gibt es von Rembrandt oder nicht wirklich? Weiß ich nicht. Okay, jetzt sind wir auf der Seite 31, zweiter Absatz, und dann ist wirklich, zumindest mit meiner Stimme aus, wenn ich einen heißen Kaffee bekomme, dann können wir weiter verhandeln. Man kann ja auch noch nachher, warum ich nicht gerne diese Fragen habe. Ich habe gar nichts gegen die Fragen. Nur gibt es Leute, denen mein Vortrag genug ist. Und die wollen gehen. Die sollen auch gehen, wenn sie ein Buch gekauft haben.
Naja, wir können uns jetzt hier
auch. Na, Moment. Ja, wir können ja dort reden beim Unterschreiben. Ja, ist gut. Nein, ich sage nur generell, jetzt nicht nur die Bücher. Ich sage mal so, aber das ist zu tief. Ich muss mich dann wieder ein bisschen höher setzen, dort wo die Bücher sind. Ich will nur sagen so, und es gibt andere, die wollen Fragen stellen. Und da biete ich oft an, der offizielle Abend ist zu Ende. Wer gehen will, geht. Und wer dann noch ein, zwei Fragen hat, da muss ja nicht jeder, manche kommen mit fertigen Aufsätzen schon. Das muss ja nicht jeder anhören. Das ist die Idee dieses, warum ich Fragen nicht unbedingt haben will, aber ich...
Ja. Na, ich wollte sagen, ja. Wir können uns ja aussuchen, was der Grund dafür ist. Entweder die Leute trauen sich nicht, weil
ja, du, aber ich sage jetzt wenn vorher ein,
so erschrocken,
ja.
Was war es, eine Publikumsdiskussion, Punkt 1,
ja,
Punkt 2.
Ja. Ja.
Die Leute haben wirklich genug mit deinem Vortrag, wir wissen es nicht.
Ja, na gut, ist mir eh lieber, wenn... Ja, okay.
Gut.
Gut. Jetzt ja, kommt der letzte über die Dings... Ich brauche irgendeinen berühmten Maler, der wirklich so eine Krippe gemalt hat. Ist ja wurscht. Egal.
Sicherlich viele. Seite 31. Selbstverständlich gibt es auch jüdische Witze, die andere Religionen aufs Korn nehmen. Meist auf liebevolle Weise. Wie Witze über das Christentum bzw. über Christen. Es war einmal ein alter Jude, der nicht viel von Kultur verstand. Eines Tages nahmen ihn seine Kinder mit ins Museum. Dort hing Rembrandts Gemälde von Jesus in der Krippe. Da sagte der Vater, das ist typisch Christen. Sie haben nicht einmal Geld für eine eigene Wohnung und lassen sich von Rembrandt porträtieren.
Wenn ihr wollt, dürft ihr klatschen, weil das ist dann... Also ich mache es, ich setze mich jetzt dorthin und unterschreibe und zwischendurch, oder eine, machen wir so, drei Fragen.
Eine Frage habe ich.
Ah, okay. Eine, ja, jetzt habe ich gewusst, warum du so gekämpft hast.
Eine Frage habe ich. Wo hört der Humor auf und wo beginnt der Ernst?
Also der Humor hört auf alle Fälle auf, wenn er schlechter Humor ist. Wenn er andere Menschen runtermacht. Wenn er frauenfeindlich ist. Das ist dann nicht mehr Humor. Ich sage nicht, dass da eine scharfe Grenze ist. Ich sage, dass es ernste Sachen man auch leicht servieren kann. Und das habe ich probiert auch heute zu tun, das habe ich auch probiert im Buch zu tun. Wenn ich diese Geschichte über das talmudische Denken, da ist nicht nur, weil ich da was einen Witz erzählen wollte, sondern ein bisschen doch das beschreiben. Die Frage ist gut, aber in Wirklichkeit überschneidet sich das. Und es steht zum Beispiel im Talmud, dass ein Rabbiner, der eine Predigt hält, am Anfang irgendeine leichte Geschichte erzählen soll, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen. Und dann kann er ernster sprechen. Mhm. Ja. Also der Humor hört sicher auf, der Witz ist kein Witz. Andere Menschen, Blondinenwitze sind keine Witze. Ja, also das Problem ist, dass manchmal sind sie lustig, aber es ist, aber ich rede von so Kategorien, es ist ja eigentlich gemein. Ihr wisst warum, da habe ich aber einen netten, der ist aber nicht jüdisch. Man hat das Gehirn einer Frau und das Gehirn eines Mannes schätzen lassen, wie viel man zahlt. Du kennst ihn? Ja, ich sehe, du kennst ihn. Die Präsidentin, das ist die Präsidentin Kulzain Linz, die kennt auch viele jüdische Witze. Und dann hat man gesagt, man muss für das Hirn des Mannes mehr bezahlen als für das Gehirn einer Frau. Und das ist doch frauenfeindlich, ja oder nein? Wer kennt den? Niemand kennt den, Gott sei Dank. Warum? Die kennst du? Ja, ich erinnere, der ist ja in letzter Zeit einmal aufgekommen. Weil das Gehirn einer Frau ist schon benutzt und für benutzte Sachen zahlt man weniger. Aber das Gehirn eines Mannes ist wahrscheinlich ganz frisch und noch nicht abgenützt. Also man dreht das um. Das ist schön. Ich habe auch einen anderen noch, den ich umdrehe, weil er eigentlich frauenfeindlich ist. Aber ja, da geht's so. Also da gibt es gleich zwei. Aber dann gibt es keine Fragen mehr. Der eine geht so, dass einer ruft an beim Friedhof. Ich habe einige Witze über Begräbnisse auch. Wissen Sie, was Mazel Tov heißt? Mazel Tov heißt, wenn man jemanden gratuliert zu einem freudigen Glückwunsch, aber meistens zu einem freudigen Anlass. Da ruft ein Mann den Friedhof an und dem Friedhofsbeamten sagt er weinend, dass seine Frau gestorben ist und der Beamte muss ja das dann, die Abholung organisieren und so weiter. Und da sagt der Mäusch, ich kenne dich doch, deine Frau ist doch vor 2 Jahren gestorben. Sagt er, ja, du hast recht, das war meine erste Frau, aber nach einiger Zeit wollte ich nicht mehr allein bleiben und habe noch einmal geheiratet und jetzt ist meine zweite Frau gestorben. Da sagt der Friedhofsbeamte zu ihm, du hast noch einmal geheiratet, erst einmal gebührt dir ein Mazel Tov. Verstanden? Die ist jetzt schon tot. Den anderen habe ich aber umgedreht. Da ist, schön langsam, ein Mann gestorben. Und es kommen die, der wohnt irgendwo in so einem winkligen Haus, so wie in Linz und in Salzburg, diese engen Häuser. Und da kommen die Menschen den abholen und bringen so eine Trage mit und gehen runter die Stiegen und plötzlich kommen sie irgendwo an und der Tote fliegt raus und wacht auf. Große Freude. Nach 2 Jahren stirbt er wieder. Und da wird er wieder runtergetragen und da sagt die Frau, jetzt weiß ich nicht, welcher der frauenfeindlichere ist, ist ja wurscht, sagt die Frau zu den Trägern, pass bei dem Eck, bitte passen Sie auf, dass Sie nicht ankommen. Jetzt gehen wir unterschreiben, okay?
Paul Klein-Altenberg, ich danke dir unglaublich für den Besuch,
gerne,
für die schöne Zeit jetzt hier gemeinsam. Ich glaube, ich spreche allen Leuten.
Ihr könnt ruhig das Buch kaufen, dort steht viele Seele. Andere Sachen auch drin.
Der Büchertisch ist von der Buchhandlung Fürstelberger.
Ah, das habe ich gewusst. Das hat mit Fürstelberger zu tun.
Genau. Buchhandlung Fürstelberger. Und ich bitte, da natürlich Gebrauch zu machen und nützen Sie die Gelegenheit, dass wir ihn da haben.
Da kann ich was reinschreiben. Ich sage gleich, ich schreibe nur für und dann eben den Namen und dann unterschreibe ich.
Aber immerhin.
Ja, und manche, die nur meinen Namen wollen, die werden besonders gelobt.
Ich wünsche dir alles Gute.
Danke.
Und danke für Ihre Aufmerksamkeit.